SRF 2 Kultur. Kontext am Mikrofon Christoph Keller. Zu welchem Preis können, müssen faire Kleider produziert werden? Dieser Frage gehen wir heute nach. 3 Wochen nach dem Einsturz einer Kleiderfabrik in Dhaka in Bangladesch kommt Bewegung in die Bekleidungsbranche. Mehr als 1000 Tote, das ist schlecht für das Image. Und die Anbieter von Kleider und Mode überbieten sich neuerdings mit Bekenntnissen zu fairen Herstellungsbedingungen. Große wie C&A, Charles Vögele, H&M und so weiter schließen sich, wir haben es in den Nachrichten gehört, dem neuen Brandschutz- und Gebäudesicherheitsabkommen in der Textilindustrie an. Doch es sind noch längst nicht alle, denn faire Herstellungsbedingungen in der Bekleidungsindustrie haben einen Preis, einen hohen. Warum das so ist, das diskutieren Christa Luginbühl von der Clean Clothes Campaign und Adrian Wies, Geschäftsführer der Swiss Retail Federation. Christa Luginbühl, Sie sind Mitarbeiterin der Erklärung von Bern, Sie koordinieren unter anderem auch die Clean Clothes Campaign und Sie haben ein sehr wachsames Auge auf die Bekleidungsindustrie in der Schweiz und weltweit. Es hat sich ja einiges getan in den letzten Tagen, gerade mit diesem großen Zuspruch zum neuen Feuerschutz- und Gebäudesicherheitsabkommen. Was ist da passiert, Christa Luginbühl?
Also ich denke, diese Katastrophe hat einfach sehr klar vor Augen geführt, dass billig seinen Preis hat. Das kriegt man eben nicht umsonst. Das heißt jetzt in diesem konkreten Fall, dass über 1000 Personen ihr Leben verloren haben, 2500 wurden verletzt. Unter der Maxime eben der Preisoptimierung, dass man billige Arbeitskräfte hat und Billiglohnländer benutzt, um die Kleider herzustellen. Und ich denke, in der Öffentlichkeit wurde eben einmal mehr wirklich vor Augen geführt, dass dieser Preisdruck gegen unten wirklich Opfer kreiert und eben wirklich auch lebensgefährliche Arbeitsbedingungen bedeutet.
Adrian Wies, Sie sind Geschäftsführer der Swiss Retail Federation. Das ist der Zusammenschluss der großen Warenhäuser. Die C&A ist bei Ihnen auch. Charles Vögele ist bei Ihnen angeschlossen. Was hat sich getan in der Textilbranche seit diesem Unglück in Dhaka?
Also, Herr Gell, Sie haben eingangs gesagt, dass die Branche neuerdings von Fairness spricht, die Textilindustrie. Das stimmt so nicht. Die großen Händler, die Sie erwähnt haben, haben schon seit Jahren Verhaltenskodexe. Sie machen Prüfungen, unabhängige Prüfungen durch Auditgesellschaften. Das Thema ist längstens bekannt, es wird offengelegt und die Verhaltenskodexe, die existieren. Was bisher geschah, war natürlich das Thema und da gebe ich Frau Luginbühl recht, es ging um Kinderarbeit, das ist auch ein Thema in dieser Branche. Es ging um Arbeits- und Lebensbedingungen. Es ging um Arbeitssicherheit, beim täglichen Arbeitsplatz. Und wo das Gewicht vielleicht bisher noch zu wenig gesetzt werden konnte, ist bei der Brandsicherheit und Gebäudesicherheit. Und das ist ein sehr heikles Thema. Sie haben gestern sicher gehört in den Medien, dass bereits 70 Modeketten eine Erklärung, Brandschutzerklärung unterzeichnet haben. Aber eben, das sind Erklärungen, Unterzeichnungen, das ist auf Papier, es muss umgesetzt werden.
Warum so spät, Adrian Wies? Warum erst jetzt? Das ist doch kein Zufall.
Das dramatische Unglück mit so vielen Toten, das ruft natürlich nach Maßnahmen. Das ist ganz klar, das sich die Industrie bewusst. Wir müssen aber uns vor Augen führen, dass wir natürlich in diesen Ländern ganz andere Mentalitäten, Kulturen haben, auch was Gebäudesicherheit anbelangt. Gehen Sie in Indien auf die Straße, das Chaos im Verkehr, das zieht sich überall durch. Und diese Mentalität herrscht auch leider in Fabriken. Und bei Kontrollen, das kann ich Ihnen versichern, unsere Mitglieder, die externe Kontrollen machen, werden in 65% der Fälle Beanstandungen gemacht und Sofortmaßnahmen gefordert und auch geschaut, dass die durchgesetzt werden. Und wir hatten hier in Dhaka, war ja das Problem, dass ein 4-stöckiges Gebäude bewilligt war, aber ein 8-stöckiges gebaut wurde. Und das sind natürlich lokale Probleme. Schauen Sie in der Schweiz, wir haben hier erdbebensichere Gebäude. In Ländern, wo die Erdbebengefährdung höher ist, wird zum Teil nicht so gebaut, wie wir bauen.
Gestalt in Bühl aus der Sicht der Clean Clothes Campaign. Ist das alles eine Mentalitätsfrage?
Nein, also ich muss sagen, es macht mich ein bisschen nervös und auch wütend, wenn das jetzt auf der Ebene von einer Mentalitätsfrage abgehandelt wird. Gebäudesicherheit, das sind harte Fakten. Das geht darum, ob ein Gebäude eben steht oder zusammenkracht, wie diese Fabrik. Ich gebe Ihnen recht, Verhaltenskodizes und Audits, die gibt es seit langem. Es ist aber auch bekannt, dass seit langem diese Brandschutz- und Gebäudesicherheit mangelhaft ist. Wir haben in der Clean Clothes Campaign zusammengetragen, nur Todesfälle und Verletzte in Bangladesch wegen mangelnder Gebäude- und Brandschutzsicherheit. Vor Rana Plaza waren das über 1000 Tote seit 1990, über 2000 Verletzte. Sie können doch nicht sagen, das ist erstens mehr eine Mentalitätsfrage und zweitens, das hätte man nicht gewusst. Man hat es gewusst. Es hat einfach niemand, es hat sich niemand engagiert.
Aber Gebäudesicherheit ist eine Staatsaufgabe. Das kann ja nicht die Aufgabe einer Kleiderherstellungskette sein, Gebäudesicherheitsnormen gewissermaßen durchzusetzen.
Da haben Sie recht, das ist eine Staatsaufgabe und der Staat Bangladesch hat diese Aufgabe nicht ausgeführt. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel die Festlegung von existenzsichernden Löhnen eine Staatsaufgabe wäre und auch da weiß man, dass die Staaten unter dem globalen Konkurrenzdruck eben doch Konzessionen eingehen. Also und gerade im Bereich Gebäudesicherheit war längstens bekannt, dass die Inspektionen eben nicht ausreichen, dass die eben sehr oft diese mangelnden Sicherheiten nicht feststellen und dass auch diese Audits das nicht feststellen. Wir hatten große Brände in Pakistan letztes Jahr, 300 Tote, einen Großbrand in Bangladesch mit über 100 Toten. Wir haben jetzt diesen Fabrikeinsturz. Was wir dafür plädieren, ist einfach, dass wir sagen, es braucht Gewerkschaften und lokale Arbeiterinnenvertretung und genau dort muss man ansetzen. Und das ist auch dieses Abkommen, das jetzt 31 Firmen unterschrieben haben, das genau dort ansetzt, dass man eben Gewerkschaften ins Zentrum stellt, um Verbesserungen umzusetzen und überhaupt auch um Mängel festzustellen.
Nun, ich glaube, wir sind bei der Frage der Gebäudesicherheit und Brandsicherheit und Sie bringen jetzt sehr viele Elemente hin, Gewerkschaften, Löhne und ich möchte jetzt wirklich über diese Brandsicherheit sprechen. Schauen Sie, wenn Sie in der Schweiz eine Kontrolle haben, Elektrokontrollen, die kommen regelmäßig, Inspektion und dann wird das durchgesetzt. Aber setzen Sie das in diesen Ländern durch? Das ist wirklich dort die in der Autonomie dieser Länder und diese Länder, das wissen wir, sind korrupt. Die haben korrupte Verwaltungen zum Teil, aber das haben sie auch in Europa. Wenn Sie die Türkei zu Europa rechnen oder schauen Sie in Griechenland oder Italien, ob da diese Vorschriften auch die in der EU erlassen werden, da mache ich auch Fragezeichen, ob die überall gleich wie in Deutschland und der Schweiz durchgesetzt werden, wie es sich die EU vorstellt.
Allerdings, Adrian Wies, aus der Sicht der Warenhäuser, die Sie ja hier vertreten, auch der Bekleidungsindustrie, natürlich profitiert hier eine ganze Branche von den Zuständen, wie zum Beispiel in Bangladesch, wo eben die Arbeitsplätze sehr eng zusammengepfercht sind, die Arbeiterinnen auf engstem Raum arbeiten müssen, zum Teil am Arbeitsplatz schlafen müssen. Das heißt, die billigen Kleider, die wir kaufen hier in der Schweiz und anderswo, die werden erkauft eben gerade mit solchen Sicherheitsmängeln.
Also ich falsch zu sagen, es profitiert einfach die Branche. Profit nehmen alle. Das sind die Konsumenten. Sie können hier relativ günstige Familien, junge Leute können günstige Mode kaufen. Sie sehen auch die Entwicklung in den Online-Handel. Das sollte immer günstiger werden. Gerade auch Konsumentenschutzorganisationen, die noch zu billigerem aufbieten. Es profitieren alle. Und es profitieren vor allem auch diese Menschen in diesen Ländern, die Arbeit erhalten. Das muss man auch sehen. Es gibt Fälle wie Brasilien. Brasilien war früher auch ein Hersteller. Brasilien ist aufgestiegen. Nur dank, und das sind eben auch die Vorteile der Globalisierung. Und die Globalisierung hat Umverteilungen gebracht, die bringt Menschen, die bisher keine Arbeit haben, Arbeit. Und das ist ein Weg, Leute in der Armut langsam hinauszuführen. Wenn sie keine Arbeit haben, bleiben sie in der Armut.
Christa Loginbühl.
Ja, also schauen Sie, dieses Argument ist ja nicht neu. Die Branche schafft Arbeitsplätze. Ja, das ist richtig. Und wir würden auch niemals sagen, dass zum Beispiel Produktion in Bangladesch per se schlecht ist. Das ist nicht, was wir sagen. Was wir sagen ist, dass wir Arbeitsplätze wollen, die sicher sind, die fair entlohnt sind und wo die Leute anständige Bedingungen haben. Und das ist nicht der Fall heute. Das hat die Branche nicht geschafft. Die Situation, wie sie ist, ist, dass die Leute zwar eine Arbeitsstelle haben, aber sie riskieren ihr Leben. Wie in Bangladesch das gezeigt wurde, es gibt auch andere Beispiele. Es gibt auch gewisse Techniken oder der Umgang mit Chemikalien, der immer wieder zu Unfällen führt, dass die Leute invalid werden oder sogar ihr Leben verlieren. Das sind die Realitäten. Und auch wenn es um die Frage der Entlohnung geht, es ist nicht so, dass wir beobachten würden, die Leute, dass die aus der Armut kommen, dank dieser Arbeitsstelle. Sie haben vielleicht ein bisschen mehr als gar nichts. Aber in sehr vielen Fällen, zum Beispiel Bangladesch oder Kambodscha, ist der Lohn so tief, dass die Menschen sich nicht mal genügend Nahrungsmittel kaufen können von diesem Lohn, für den sie notabene in vielen Fällen 80 Stunden pro Woche arbeiten. Das ist die Realität. Und vielleicht noch schnell zum Anfügen. Sie sagen, wir reden über Gebäudesicherheit und nicht über Gewerkschaften. Klar, aber es hat einen Zusammenhang. Und gerade bei diesem Kollaps in Rana Plaza in Bangladesch, da haben die Arbeiterinnen gesagt, wir sehen Risse in den Gebäuden, wir wollen nicht in diese Fabrik zurück. Und sie wurden gezwungen unter dem Fokus, dass sie dann sonst die Arbeitsstelle verlieren. Und deshalb ist diese Arbeiterinnenvertretung wichtig.
In unserer Welt, in unserer modernen Welt sind überall Risiken. Also Risse in Gebäuden, es gibt auch Risse in neuen Fliegen und weiß ich was. Und wir leben nun mal in einer Risikogesellschaft. Und das ist sicher dramatisch, dass da nicht reagiert wurde. Aber wir können ja nicht von der Schweiz aus den Baubehörden, örtlichen Behörden vorschreiben, was sie zu tun haben. Gebäude evakuieren oder weiß ich was. Das würden sich die Schweizer auch nicht bieten lassen. Aber genau die Globalisierung. Sie sind ja auf dem Gebiet der Globalisierung. Das ist Ihr Thema, das ist auch unser Thema. Und ich habe in Ihrer Homepage gesehen, dass wir viele Dinge, die Sie dort propagieren, auch unterzeichnen können. Globalisierung hat auch Vorteile gebracht. Die Informationsgesellschaft mit dem Internet. Die Leute haben heute mehr Möglichkeiten, sich zu informieren, auch dann Druck aufzubauen.
Globalisierung ist ja ein gutes Stichwort. Und in dieser Globalisierung verdienen jetzt die Arbeiterinnen und Arbeiter in Bangladesch um die $30 pro Monat mit Arbeitszeiten von etwa 10 Stunden pro Tag, oft 7 Tage in der Woche. Das ist ja die eine Seite. Die andere Seite ist eben, dass wir hier in der Schweiz billige Kleider kaufen können bei Primark, bei H&M und anderswo. Jetzt in dieser Situation der Globalisierung, Adrian Wies, hat sich die Bekleidungsindustrie sogenannte Corporate Social Responsibility Richtlinien gegeben, wo sie eben sich eigentlich bekennen zu einer ganzen Reihe von Maßnahmen in Sachen Lohn, in Sachen Arbeitssicherheit, auch in Sachen Menschenrecht, in Sachen Gewerkschaften. Warum greifen diese Corporate Social Responsibility Richtlinien nicht mehr?
Sie können nicht sagen, dass die nicht mehr greifen. Die greifen schon, aber so sicher noch nicht in der Vorstellung, die vorherrscht. Und das ist genau die Frage der Durchsetzbarkeit. Sie können ja nicht hinter jedem Mitarbeiter oder hinter jedem Hersteller, Lieferanten von aus diesen Ländern stehen jeden Tag. Und sie haben ein weiteres Problem. Und das ist auch eine Erscheinung der Globalisierung. Die Produktionsketten werden immer länger und breiter. Viele Hersteller in diesen Ländern geben an Unterlieferanten Aufträge. Und das wissen die Besteller, das sind die Ketten, das sind ja Besteller, die stellen ja nicht selber her. Das wissen sie zum Teil gar nicht, das wird verschwiegen. Und das sind dann wieder Unkontrollierte. Und das ist wirklich eine Fahndung, das ist fahnderische Arbeit. Und was unsere Mitglieder von SRF feststellen, ist auch, dass die Fluktuation der Betriebe sehr schnell ist. In China können Sie eine Fabrik innerhalb 2 Monaten aufstellen. Wenn irgendwie ein Problem ist, reißen die das einfach weg und stellen es irgendwo anders auf und dann ist schon wieder ein anderer Hersteller da. Das ist eben auch eine Entwicklung, der wir mit Sorge entgegenschauen.
Ja, also dazu letzten Endes, Sie haben ja auch Mitglieder in Ihrem Verband, die selber produzieren, also selber direkt Bestellungen aufgeben, zum Beispiel C&A und Vögele. Und diese Firmen, das sind die Vertragspartner, sind genau diese Firmen, die Transparenz einfordern können und Transparenz einfordern müssen, weil genau das ist ein Teil des Problems, dass diese Lieferkette so kompliziert ist und dass dann am Schluss irgendwo zum Beispiel bei einem Unterlieferanten etwas passiert und plötzlich niemand mehr zuständig ist. Das war übrigens auch bei Rana Plaza der Fall, dass sehr viele Firmen als erstes gesagt haben, uns betrifft es nichts, wir sind nicht zuständig, und dann erst eingelenkt haben, als man schwarz auf weiß beweisen konnte, was man in den Trümmern gefunden hat, nämlich zum Beispiel Lieferscheine oder Produkte mit den Labels. Und diese Transparenzfrage, die ist enorm wichtig, da gebe ich Ihnen recht, aber also dort etwas zu ändern, das sind genau Firmen wie Charles Vögele und C&A, die dort eben das einfordern müssen.
Aber ist das nicht unrealistisch, Christa Luginbühl, auch aus der Sicht einer Clean Clothes Campaign in einer so unübersichtlichen, auch sich schnell wandelnden Branche, wo es eben um Zeit geht, Tempo, 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 die Sachen müssen geliefert werden, man gibt es eben weiter an Unterakkordanten in einer so übersichtlichen Situation, wie jetzt eben zum Beispiel in Bangladesch, da so etwas wie Transparenz zu fordern.
Ja gut, also ich meine, man ist ja nicht einfach quasi diesem Spiel ausgeliefert, sondern hat einen großen Teil auch einen eigenen Einfluss dazu. Das gehört zum Beispiel Planung, wie lange im Voraus, dass man Aufträge plant. Da gehört langfristige Lieferantenbeziehungen. Das ist eben zum Beispiel nicht gut aus unserer Sicht, wenn man alle 2 Monate den Lieferanten wechselt. Und so solche Aspekte hat eine Firma durchaus einen Einfluss. Gerade bei Firmen wie Charles Vögele und C&A, die doch einen relativ großen Anteil an so Standardprodukten haben, an Basics, die man auch längerfristig planen kann, die eben nicht so diese Last-Minute-Fashion ist, wie das vielleicht Zara macht. Gerade dort gibt es eigentlich einen großen Handlungsspielraum.
Gut, da muss ich wirklich einige Klarstellungen machen. Zum einen, Sie haben von Herr Keller von Billigkleidern gesprochen, das ist nicht Billigkleider, sondern das ist preisgünstige Kleider. Und ganz eine wichtige Unterscheidung ist auch, wenn Sie von die produzieren nicht selber. Das sind die Modeketten, sind nicht die Hersteller. Das sind Unternehmen, wie auch in der Elektronikindustrie, große amerikanische Marken. Aber wird das produziert in Asien? Apple, alles kommt aus Asien. Das sind nicht Hersteller, das sind Produzenten. Und das mit dieser Planung, das ist eine Behauptung von Ihnen, die überhaupt nicht belegt ist. Das ist gar nicht möglich. Modewaren, Farben, das muss lange im Voraus bestellt werden. Unsere Ketten, die Modeketten sind ja interessiert, dass die Ware dann auch kommt. Und wir haben natürlich auch wieder eine Erscheinung der Globalisierung. Mode ist enorm stark Trends unterworfen, und mit dieser weltweit, mit diesem Internet und dem Austausch in Social-Media-Plattformen kommen sehr schnell Modetrends auf. Also die Hersteller mögen fast nicht nach den Trends nachzukommen, und sie haben das Phänomen des Online-Handels, oder? Dass heute 24 Stunden weltweit kann alles bestellt werden. Das hat natürlich die ganze Planbarkeit der Industrie auch durcheinander gebracht. Die Planung, und ich meine, ich bin selber in diesen Unternehmen, gehe ich vor Ort an die Front, das ist etwas ganz Schwieriges. Was Sie darstellen, ist ein ideales Bild, aber die Realität sieht tatsächlich anders aus.
Aber es gibt diese Corporate Social Responsibility Richtlinien, wenn ich die lese, zum Beispiel von H&M und auch von Charles Vögele und C&A und alle diese Marken, die Konzerne wollen Verantwortung übernehmen. Das heißt, sie wollen sich auch irgendwo einbringen in die Diskussion. Was tun sie denn ganz konkret?
Zum einen haben alle diese Firmen, die Sie nennen, auch die kleineren schweizerischen Labels, die haben externe, neutrale Unternehmen beauftragt, die Kontrollen durchführen. Und diese Verhaltenskodex sind übrigens in allen Sprachen, wo produziert wird, übersetzt worden. Und die schauen auch darauf, vor allem die Konzerne, dass die Information zu den Leuten geht. Das ist ja das Problem der Führung auch in diesen Fabriken, dass die Leute nicht informiert sind, dass sie einen sehr tiefen Bildungsstand haben. Wir sprechen hier über Dinge, weil wir hier sitzen in Basel, sehr in einem wohlhabenden Land mit guten Ausbildungen. Das sind Leute, die nicht einmal eine Ausbildung haben, denen die Sensibilisierung für diese Themen, eben auch, dass sie sich gewerkschaftlich organisieren können, das sind ja die Ziele. Aber das können Sie nicht irgendwie doktrinieren. Das muss wirklich Schritt für Schritt davon, das sind wirklich Prozesse, und die sind im Gang.
Gesa Luginbühl, die Audits, von denen Adrian Wyss gesprochen hat, das sind ja externe Firmen, die in die Fabriken gehen und schauen, ob die einmal gesetzten Normen auch tatsächlich eingehalten werden. Das ist eigentlich eine gute Sache.
Ja, in der Theorie, ja. Was wir einfach immer wieder hören, und das ist auch fast unabhängig vom Produktionsland, ist, dass Arbeiterinnen gebrieft werden, was sie sagen sollen, wenn sie denn überhaupt gefragt werden, dass man den Auditoren genau zeigt, was sie sehen sollen und eben nicht zeigt, was sie nicht sehen sollen, dass unliebsame, aufmüpfige Arbeiterinnen heimgeschickt werden oder irgendwo sonst in einem Fabrikteil versteckt. Das sind wirklich so Realitäten, die wir quasi tagtäglich von unseren Partnerorganisationen vor Ort hören. Und was noch dazu kommt, ist natürlich auch, dass wenn wir von sozialen Aspekten sprechen, also zum Beispiel Gewerkschaftseinschüchterung oder zum Beispiel sexuelle Übergriffe in Fabriken, die übrigens auch sehr oft vorkommen, wie genau erheben Sie das mit einem Kontrollgang durch die Fabriken? Genau dort ist eben die Zusammenarbeit mit lokalen NGOs und Gewerkschaften so enorm zentral. Und genau das wird in den sehr meisten Fällen von diesen klassischen Audits eben nicht gemacht.
Transparenz ist ja eine Forderung, die hier so im Raum steht. Es braucht Transparenz, das heißt, man muss sehen, woher kommen die Produkte, wie werden sie hergestellt, von wem werden sie hergestellt, unter welchen Bedingungen. Was für konkrete Vorschläge haben Sie denn, Gesa Luginbühl, aus der Sicht der Clean Clothes Campaign für die Herstellung von Transparenz in der Bekleidungsbranche?
Ja, also das beginnt zum Beispiel mal beim Aufzeigen über die eigene Supply Chain. Also das ist ja schon dort, also schon quasi die Lieferkette. Sehr viele Firmen wissen gar nicht ganz genau, wo ihre Produkte hergestellt werden. Das geht dann über quasi die öffentliche Berichterstattung, welche Bemühungen man anstrebt, für die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und quasi dann immer wieder auch die Fortschritte darüber berichten. Also und jetzt zum Beispiel in diesem Fall von Bangladesch bei diesem Abkommen, da ist es ganz klar, da geht es um unabhängige Inspektionen und dieser Inspektor berichtet dann auch öffentlich, was er gefunden hat in diesen Fabriken, was da quasi empfohlen wurde bezüglich den Maßnahmen und was umgesetzt wurde. Und genau solche Transparenz, da kann man in anderen Bereichen eigentlich nur davon träumen, dass die Branchen, die Firmen eine solche Transparenz an den Tag legen.
Sie haben, Frau Luginbühl, erwähnt die Auditfirmen. Ich meine, das Problem haben Sie auch schon in Europa im kleineren Rahmen. Da werden deutsche Bio-Eier verkauft als Bio, die Betriebe sogenannt auditiert und weiß ich was, mit X-Labels. Und es stimmt nicht, stellt sich heraus, es stimmt nicht. Wir haben das Problem auch bei uns. Sie haben immer schwarze Schafe in jeder Branche. Und in diesen Ländern mit einer alten Kultur ist es eben doch viel schwieriger, was die unsere Firmen, die bei der SRF organisiert sind, feststellen, ist auch, dass oft Papiere gefälscht werden. Und diese Auditoren sind natürlich nicht Detektive und Fahnder. Und da werden wirklich, und ich habe Rückfragen gemacht bei unseren Mitgliedern, SRF-Mitgliedern, da werden wirklich Anstrengungen unternommen. Aber wir können natürlich nicht einen Polizeistaat aufbauen. Das ist das Problem.
Ja, es geht auch gar nicht um Polizeistaat und es geht auch gar nicht um diesen Top-Down-Ansatz. Ich meine, diese Audits, diese Idee, man kommt von außen und kontrolliert, das ist in sich ein Top-Down-Ansatz und das beruht eben auf quasi Kontrolle und es beruht auf einer Checkliste und es beruht auf gut-falsch, also oder gut und schlecht. Und das funktioniert halt eben nicht bei diesen sozialen Faktoren, das sagen Sie selber, oder? Es werden Papiere gefälscht, das stellen wir auch immer wieder fest, doppelte Buchhaltung ist in vielen Ländern gang und gäbe, solche Dinge. Dort bräuchte es jetzt die Zusammenarbeit mit den Lokalen und mit Gewerkschaften. Und zum Beispiel jetzt, ich komme wieder auf Bangladesch zurück, das Abkommen für die Verbesserung des Brandschutzes und Gebäudesicherheit, das ist ein Abkommen zwischen Gewerkschaften und Firmen, ein unabhängiger Sitz auch noch von der ILO.
Es sind ja jetzt aber noch nicht alle dabei und es gibt Firmen wie Charles Vögele, die haben sehr lange gezögert. Adrian Wyss, warum hat man sich nicht einfach freimütig und sehr rasch zu diesem Gebäudeschutz- und Brandschutzabkommen bekannt?
Die Firmen prüfen das und wenn sie natürlich feststellen, dass ein Papier unterzeichnet wird, das eigentlich zu nichts taugt, ist es auch richtig, wenn sie es nicht unterzeichnen? Ist eine Frage der Firmen, der Unternehmensverantwortung der Firmen, und sie können das nicht einfach so generalisieren. Das ist ja genau das Problem, schöne Papiere, schöne Labels, oder? Wir haben das genau gleiche Problem bei den Lebensmitteln von heute. Da sind so viele, da gibt es Labels, aber solche Dinge schaffen natürlich auch Verunsicherung beim Konsumenten.
Ja, also zu diesem Papier, das laut Ihren Aussagen nichts taugt. Die ILO unterstützt das Papier, die globalen Gewerkschaften unterstützen das Papier, Uni, Global Union unterstützt das Papier, eine Vielzahl an Arbeitsrechtsorganisationen wie die Clean Clothes Campaign und weitere unterstützen das Papier, 31 Firmen unterstützen das Papier, darunter große wie Zara, Inditex, H&M, C&A übrigens, auch ein Mitglied von Ihnen.
Ich habe nicht gesagt, es taugt nichts. Das ist jetzt eine Behauptung von Ihnen. Ich habe nicht gesagt, es taugt nichts. Ich habe gesagt, das ist das Recht dieser Firmen, solche Dinge zunächst sorgfältig zu prüfen. Sie können nicht von einem Tag auf den anderen die Welt verbessern. Wenn diese Firmen, das ist in ihrer Entscheidung, das Gefühl haben, nein, aus diesen und diesen Gründen machen wir das nicht, ist es ihre Sache. Ich habe nicht gesagt, es taugt nichts. Sie haben viele Papiere, wissen Sie. Auch in der UNO, von internationalen Organisationen, in der EU, werden diese EU-Richtlinien überall durchgesetzt in Europa? Meine Frage an Sie.
Wollen Sie warten, bis die nächste Fabrik zusammenkracht?
Nein, Sie müssen jetzt nicht an diese emotionalen... Das hat nicht mit dem zu tun. Das ist eine Katastrophe, genau, die wir sehr bedauern, was passiert ist. Aber ich möchte einfach noch einmal betonen, schöne Papiere, auch wenn Sie sagen international, das heißt noch gar nichts. Es geht um die Frage der Durchsetzung der Möglichkeiten.
Geht es nicht auch um eine Frage des Preises? Weil letztlich Gebäudeschutzmaßnahmen kosten... Renovationen von Gebäuden kosten, mehr Feuersicherheit kostet und am Schluss zahlen wir Konsumentinnen und Konsumenten dann eben doch auch den Preis für solche Maßnahmen. Und das wäre ja eigentlich auch zu wünschen, dass wir Konsumentinnen und Konsumenten den Preis für solche Maßnahmen bezahlen.
Da haben Sie völlig recht. Es gibt andere Beispiele, zum Beispiel bei Flugreisen zahlen Sie heute CO2-Zuschläge. Und neue Modelle müssen sicher auch überlegt werden. Das ist ganz klar, wenn die Produktionskosten steigen, wird der Endkonsumentpreis auch steigen.
Also wer genau mehr bezahlt, ist noch eine andere Frage, oder? Also wir können auch zum Beispiel schauen, wer hinter diesen Firmen steht und wie das Vermögen dieser Familien in einigen Fällen zumindest oder Hauptshareholder aussieht. Also dort gibt es natürlich noch ganz andere Fragen bezüglich Preisverteilung. Was man aber sicher sagen kann, ist, selbst wenn der Preis direkt an Konsumentinnen weitergegeben würde, sprechen wir nicht vom großen Preisanstieg, sondern wir sprechen von einigen Rappen aufs Produkt gerechnet.
Das würde reichen. Einige Rappen.
Ja, also zumindest wenn wir zum Beispiel ausrechnen, der Unterschied von einem Mindestlohn zu einem Existenzlohn, wären das einige Rappen. Wenn wir schauen, was bezüglich Gebäudesicherheit und Brandschutz dazu käme, müsste man ausrechnen, aufs Produkt bezogen. Aber nur um eine Summe zu nennen jetzt für diese Firmen, die sich dort engagieren, die beteiligen sich ja an den Renovationskosten. Das ist ein Maximalbeitrag von 500.000 Franken pro Jahr und Firma. Das ist abhängig vom Volumen, was Sie beziehen aus Bangladesch. Das wird noch im Detail ausgehandelt. Wenn Sie das gegenüberstellen mit den Umsätzen dieser Firmen oder mit den Werbebudgets, können Sie selber ausrechnen, das ist nicht ein wahnsinnig großer Betrag, der dort investiert wird.
Zu welchem Preis können faire Kleider produziert werden? Das war die Sendung Kontext mit Adrian Wyss, er ist Geschäftsführer der Swiss Retail Federation, und Christa Luginbühl, sie ist Mitarbeiterin der Erklärung von Bern und der Clean Clothes Campaign. Die Diskussion leitete Christoph Keller.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.